Dieser Podcast sollte chronologisch gehört werden. Das hier ist die 5. Folge von Geschmacksfragen. Wenn du noch nicht die anderen Folgen gehört hast, starte am besten dort. Im Dezember 2023 ging es los. Anfang 2024 kam keiner mehr an ihn vorbei. Und das sowohl medial als auch im Verkehr. Die Bauernproteste. Überall in Deutschland gehen die Landwirte auf die Straße. Treckerkorsos blockieren den Verkehr. Hier und da wird Mist Politikerinnen und Politiker metaphorisch vor die Füße gekippt. Auf den Plakaten stehen Sprüche wie »Wer macht euch satt, wenn wir es satt haben?« oder »Ohne Landwirtschaft wärst du hungrig, nackt und nüchtern.« Die Bauernproteste gehen monatelang und sind ein Dauerthema in den Medien. Dadurch schaukeln sich die Demonstrationen weiter hoch. Während am Anfang noch viel Sendezeit in Talkshows dem Anliegen der Landwirte gegeben wird, wird später besonders darüber gesprochen, ob und wie der Protest vom rechten politischen Spektrum unterwandert wurde, ob die Aktionen und Methoden denn angemessen seien, ob man sich denn nicht davon distanzieren müsse. Und die Meinungsbildung zu dem Thema wurde immer komplizierter und komplexer. Fast 4 Monate lang hielten die Bauernproteste im großen Maßstab an, dann ebbte alles wieder ab. Den Kampf, den die Landwirte gekämpft haben, der wurde verloren. Auslöser der Proteste waren Einsparungen bei den Fördermitteln in der Landwirtschaft, am prominentesten bei der Agrardieselbeihilfe. Und auch trotz der monatelangen Proteste trifft die Landwirtschaft erhebliche Kürzungen. Seien es Fördermittel für umweltfreundliche Gülle- und Pflanzenschutzmittel, Erschwernisausgleiche wegen strengeren Insektenschutzauflagen oder eben die steuerliche Beihilfe beim Agrardiesel. Und ich, der das alles nur halb verfolgt hat damals, dachte mir, Agrardiesel, dafür der ganze Aufriss? Also, ich habe nie daran gezweifelt, dass Landwirt ein harter Beruf ist und sicherlich auch ein Beruf, der mehr Anerkennung verdient. In den Pandemiejahren wurde ja viel über kritische Infrastruktur geredet und klar, da gehören Landwirte auf jeden Fall dazu. Aber ist jetzt wirklich Agrardiesel das riesige Problem? Ich kann mich noch daran erinnern, dass hier in der Hamburger Schanze ich gerade Mittagspause hatte, als der Treckerkorso an mir vorbeigetuckert ist. Da kam aus einem Traktor wirklich ein pechschwarzer Rauch oben raus, der gefühlt noch minutenlang in der Luft hing. Vielleicht ja gar nicht so schlecht, diesen Diesel nicht mehr zu fördern. Das Problem ist, es geht überhaupt nicht um den Agrardiesel. Oder die anderen Förderprogramme der Bundesregierung. Keiner hat ja Lust, von irgendwelchen externen Fördermitteln abhängig zu sein. In der idealen Welt würde es gar keine Beihilfen geben, weil Landwirte einfach von ihren Erzeugnissen leben könnten. Aber Stand heute sind die staatlichen Förderungen bei vielen Betrieben fest eingeplant, um die Kosten decken zu können. Geringe Preise für die Erzeugnisse und hohe Kosten für die Betriebsmittel, das ist eine Rechnung, die ohne Subventionen gerade einfach nicht aufgeht. Der Preisdruck der weiterverarbeitenden Industrie ist stark, weshalb Landwirte Wege gehen müssen, die nicht ihrem Naturell oder ihrer Vorstellung von einer gesunden Kreislaufwirtschaft entsprechen. Es geht um Wertschätzung, sowohl sozial wie auch finanziell. In der letzten Folge haben wir über Handwerk und KMUs geredet, bei denen die Lage ähnlich aussieht. Kleine Betriebe fürchten um ihre Existenz. Und während rund um die Bauernproteste viel über die Rekordgewinne in der Landwirtschaft gesprochen wurde, darf man nicht vergessen, wie schwierig die Lage für viele Landwirte wirklich ist. Die Landwirte haben Alarm geschlagen bei den Protesten. Hier steht etwas auf dem Spiel. Und dabei sollte man auch bedenken, dass Landwirtschaft und Betriebswirtschaft gar nicht so leicht zu kombinieren sind. Denn Landwirtschaft ist nun mal stark klima- und wetterabhängig. Ein Beispiel. Die letzten Jahre waren sehr trocken, was für das Dreschen von Getreide sehr hilfreich ist. Einerseits, weil so deutlich einfacher und mehr gedroschen werden kann. Andererseits, weil man ansonsten energie- und damit kostenintensiv das Getreide trocknen muss. 2023 war hingegen ein sehr feuchtes Jahr. Der Durchsatz beim Dreschen ist deutlich geringer, das Heizöl für das Trocknen plötzlich richtig teuer. Planungssicherheit ist ein schwieriges Thema für Landwirte. Da können wegfallende Subventionen bei dem einen oder anderen echte Panik auslösen. Zugegeben, ich verstehe wirklich nichts von der Landwirtschaft. Ich habe mal für ein paar Stunden den Landwirtschaftssimulator 2019 gespielt, aber das war's dann auch schon. Aber ich finde, es ist eine wichtige Perspektive, wenn wir in diesem Podcast von der Lebensmittelindustrie reden. Denn die Lebensmittel entstehen ja eben nicht im Labor oder aus Luft und Liebe. In dieser Folge von Geschmacksfragen wollen wir eine kurze Reise machen. Die Reise der Lebensmittel nachvollziehen. Und überhaupt, was sind eigentlich genau Lebensmittel? Wir hatten es ja schon zweimal in diesem Podcast, diese Definition von Lebensmittel sind Mittel zum Leben. Ich liebe ja die deutsche Sprache und vor allem die Art und Weise, wie da Wörter gebildet werden. Flugzeug ist Zeug, das fliegt, Fahrzeug ist Zeug, das fährt und Lebensmittel, das sind eben Mittel zum Leben. Ich finde aber, dass für mich in den letzten Folgen dieses Wort immer abstrakter wurde. Und da möchte ich noch einmal ansetzen mit dieser Folge. Woher kommen die Lebensmittel? Wie entstehen Produkte? Da steigen wir dieses Mal tief ein in der 5. Folge von Geschmacksfragen. Herzlich willkommen zur 5. Folge von Geschmacksfragen. Mit dabei natürlich, wie immer, Josef. Moin.
Servus.
Josef, ich möchte dir direkt zum Einstieg eine Geschichte erzählen.
Cool.
Also es kommt normalerweise nicht so oft vor. Ich will jetzt hier nicht angeberisch wirken, aber ich war mal um 7 Uhr morgens beim Sport. Das ist für mich schon krass. Ich habe mich richtig ausgepowert und danach hatte ich auch sehr Hunger. Und normalerweise hat man ja so seine Spots. Aber an dem Tag war der Hunger so groß, und ich war nach dem Sport zu faul, mich noch irgendwo anders hinzubewegen. Also bin ich mal in einen Laden gegangen, einen Bagelladen, den ich noch nicht kannte. Und der Laden hat mich sehr fasziniert, weil in der Auslage waren ganz viele kleine Schildchen mit Logos drauf. Also zum Beispiel war da ein Schild von einer lokalen Senfmarke. Und darunter stand, auf welchem Bagel dieser Senf drauf ist. Und genauso waren da Schilder, von welchem Bauernhof der Salat war oder auf welchem Bagel der Honig von welcher Imkerei drin ist. Also auf der einen Seite offensichtlich ein Laden, der viele regionale Zutaten verwendet und da auch sehr stolz drauf ist. Das fand ich natürlich cool. Also cool, dass man so prominent da Werbung für macht, für die ganzen Produzenten. Vielleicht ja, um sich gegenseitig zu unterstützen. Das hat mir als Kunde gefallen. Ich habe aber natürlich auch wegen diesem Podcast hier besonders die Augen gerade offen für sowas. Vielleicht geht es ja unseren Zuhörern, Zuhörerinnen genauso. Und ich habe mich in dem Bagelladen schon gefragt, warum mich das so überrascht. Also warum wird das nicht öfter gemacht? Warum war das jetzt so neu für mich? In Restaurants wird ja gerne mal eigentlich auf der Karte erwähnt, aus welcher Region welche Zutat genau kommt, zumindest bei Fleisch. Aber so richtig transparent wird die Herkunft von Lebensmitteln selten gemacht. Bei Fertigprodukten, und da kommt jetzt natürlich wieder irgendwie meine Skepsis durch, gehe ich automatisch davon aus, dass das, was da drin ist, eben eher die schlechtmöglichste Variante von etwas ist. Also ich erwarte jetzt nicht, dass bei Ketchup irgendwelche tollen regionalen Tomaten verwendet werden. Würde es wahrscheinlich auch nicht, behaupte ich jetzt einfach mal. Aber ich muss es auch behaupten, weil man eben auf der Verpackung meistens nicht nachvollziehen kann, woher denn die Zutaten kommen.
Ich glaube, du könntest grundsätzlich erstmal froh sein, wenn überhaupt eine Tomate in deinem Ketchup ist. Ja.
Politik und Verbände schaffen Labels, die von Unternehmen genutzt werden können. Teilweise auch genutzt werden müssen. Ein Label kann zum Beispiel ein Produkt auszeichnen, damit besonders nachhaltig zu sein. Oder eben auch regional. Es gibt mittlerweile Labels für fast alles. Sie sollen mit einem Blick besondere Qualitäten eines Produkts hervorheben. Das Vertrauen kommt aber nur dann, wenn hinter dem Label eine Organisation steht, die die Integrität des Labels schützt. Dass eben nicht ein regionales Label auf ein Produkt gedrückt wird, das gar nicht so richtig regional ist. Spannend ist aber auch, es gibt keine Labels, mit denen die Qualität von Rohwaren bewertet wird. Selbst der Nutri-Score sagt nur etwas über die Zusammensetzung der jeweiligen Lebensmittel aus. Also zum Beispiel, hat es viel Salz, hat es viel Fett, aber er sagt nichts über den Herstellungsprozess aus, über die Bedingungen oder über die Herkunft. Zudem funktionieren Labels nur, wenn man mit ihnen etwas verbindet. Wenn man wirklich versteht, wofür diese Labels stehen, welche Labels wichtig und seriös sind. Hinterfragen wir mal kurz uns selbst. Wie sehr achten wir auf diese Labels und vor allem auf welche? Also jetzt in dem Fall Josef, gibt es für dich Labels, auf die du achtest?
Ja, Bio, Naturland, das sind so die zwei, auf die ich achte. Ich finde es total spannend, welche Veränderung das Bio-Label gebracht hat, also systemische Veränderung. Es war ja am Anfang so ein bisschen verschrien, ja, so diese Öko-Ecke, aber eigentlich total sympathisch, was das für einen Anklang gefunden hat und was es auch für eine Veränderung gebracht hat. Und ich finde den Kreislaufgedanken dabei so unglaublich charmant. Also bei Demeter ist es mir ein bisschen zu kosmisch, ja. Ob man das immer mit dem Kreislauf der Planeten in Einklang bringen muss.
Ja, ich glaube, das wissen ja viele auch gar nicht. Ich habe auch zufällig mal ein Video gesehen, was denn genau alles so in den Regelwerken von Demeter steht. Das ist auf jeden Fall eine Google-Suche wert.
Ja, ja, ist auch unterhaltsam.
Ja, dass dann irgendwelche Tierschädel an bestimmten Stellen mit bestimmten Sachen gefüllt, verbuddelt werden müssen. Das ist schon sehr esoterisch, ja.
Sehr, ja, sehr. Drum greife ich da dann lieber auf Naturland zurück. Ich glaube, die sind von den Standards gar nicht so weit auseinander.
Ne? Was ist denn mit Fairtrade für dich?
Fairtrade finde ich auch sehr sympathisch. Bei Fairtrade ist es so, dass das allerdings oftmals auf Produkte zutrifft, die ich nicht esse. Mhm. Weil oftmals das ja eher für exotische Länder zutrifft. Ne? Also dass Kleinbauern geschützt werden, dass man im Handel, also jetzt meine ich jetzt nicht im Lebensmitteleinzelhandel, sondern die quasi Kakaobohnen als Beispiel handeln, dass die nicht den Großteil des Gewinns abschöpfen. Und es ist total richtig, ich esse halt das meiste Zeug davon nicht.
Ja? Ich habe aber gesehen, du trinkst sehr viel Kaffee zumindest.
Ja, das ist richtig. Ja, da hast du ein Argument. Ja? Und da habe ich aber eine Rösterei. Schau, da weiß ich das gar nicht. Ich habe eine Rösterei, von der ich das immer kaufe. Aber ich weiß nicht, wo das Zeug herkommt. Siehst du mal.
Tja, kannst du mal nachfragen.
Ja, werde ich auch mal machen. Werde ich mal reingehen. Werde ich mal klug scheißen. Ja,
das Problem ist, was passiert, wenn dir die Antwort nicht gefällt.
Ja, dann wird mir der Kaffee nicht mehr schmecken, weil Geschmack im Gehirn entsteht. Das kann ich dir schon mal sagen. Ja. Aber wie gesagt, ich beschäftige mich mit den Labels viel, aber es ist Bio und Naturland. Und gleichzeitig habe ich aber so eine Aversion gegen Labels entwickelt. Ja, weil es ist ja wieder Symptombehandlung irgendwie. Mhm. Ne? Weil wir kein Vertrauen haben, müssen wir 78 Labels irgendwo draufkleben, ja? Sind dann total verwirrt. Ja? Ist es gesund und dafür unfair? Ist es fair und gesund oder beides oder nicht? Drum bleibe ich so bei Bio und bei Naturland und lokal.
Ich komme natürlich wieder aus der skeptischen Richtung.
Nein, wirklich.
Unfassbar, oder? Ja. Weil ich bin natürlich schon, ich bin an den Punkt gekommen, wo es auch Labels gibt, die ich für unseriös halte. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier wirklich Namen nennen sollte, möchte. Aber das einzige Label, wo ich auf jeden Fall sagen kann, das erkenne ich sofort wieder und dem vertraue ich auch. Und das ist mir, weil es mir halt wirklich effektiv beim Einkauf hilft, ist so das vegan und das vegetarische Label. Also dieser gelbe Kreis mit dem grünen V in der Mitte. Da kann ich halt beim Einkaufen drauf achten, weil ich dann weiß, dieses Produkt kann ich essen.
Aber weißt du, was da interessant ist? Das ist ja kein Label, ist eine Aussage.
Na, ich würde schon sagen, dass das ein Label ist, oder?
Nein, was ich damit meine, ist, es ist eine faktische Aussage. Mhm. Dieses Produkt beinhaltet jetzt bei vegan keine tierischen Inhaltsstoffe. So würde ich das jetzt mal übersetzen.
Aber es ist eine Sache, die man teilweise sehr schwierig nachvollziehen kann, auch wenn man sich eine Zutatenliste direkt anschaut.
Da mag ich gar nicht widersprechen und ich mag auch nicht gegen das Label argumentieren. Ich sage nur, das Label verstehe ich. Na, also weil es einfach eine faktische Aussage ist. Während andere Labels eine gewisse Interpretation mit sich bringen und du dann überlegen musst, okay, was bedeutet denn das jetzt? Stehst du? Und deswegen finde ich vegan, vegetarisch quasi nicht in dieser Gruppe der Labels zu Hause befindlich, weil es für mich eine faktische Aussage ist. Ich meine es positiv.
Ich glaube aber, dass das mit der faktischen Aussage tatsächlich der Grund ist, warum ich da so ein Urvertrauen drin habe. Mhm. wenn du sagst, es gibt einen Interpretationsspielraum bei Labels, und das würde ich ja auf jeden Fall unterstreichen und unterschreiben, dass das eben auch ein Risiko hat. Weil wenn man einem Label, wenn man nicht genau versteht, wofür das Label steht, was der Sinn dahinter ist und ob man dem vertrauen kann, dann funktionieren sie nicht.
Ja, und du beschreibst ein Problem wunderbar, warum ich so viele Probleme mit diesen Labels habe. Und wir haben ja in den ersten Folgen schon darüber gesprochen, dass Einkaufen oftmals nachvollziehbarerweise auf Autopilot stattfindet. So, und jetzt hast du einen Zoo oder einen Regenwald voller Labels. Und das ist so dermaßen kompliziert, sich da reinzufuchsen, dass ich total verstehe, dass so viele Menschen das nicht machen. Und unterm Strich kann man schon festhalten, dass Labels Symptombehandlung sind, weil die Lebensmittelindustrie das Vertrauen so dermaßen verspielt hat und es so evident ist, dass der Kahn im Dreck ist, dass wir so viele Labels auf eine Packung draufkleben, dass das quasi den Eindruck vermitteln soll, das ist super gut.
Ja, und neben den Labels, diese klassischen Aufdrücke, die es über mehrere Produkte verteilt gibt, gibt es auch noch eine Alternative, nämlich ich nenne sie jetzt einfach mal Pseudo-Labels. Die Hersteller einfach auf ihre Produkte drucken. Also dann steht da klimafreundlich oder 50% weniger Zucker. Und diese Pseudo-Labels, die sollen erstmal schön aussehen und uns zum Kauf überreden. Aber weil da auch gar keine klare Zertifizierung für irgendwas dahinter ist und kein vertrauenswürdiger Partner dahinter steht, sind sie nicht wirklich glaubwürdig, sondern eben wirklich nur Verpackungsdesign. Der Bundesgerichtshof hat übrigens vor kurzem im Fall Katjes entschieden, dass der Begriff klimaneutral, den sie als Pseudo-Label auf die Verpackung gedruckt haben, irreführend sei und deswegen jetzt unterlassen werden müsste. Weil da steht eben nur klimaneutral, aber nicht dazu, was bedeutet das? Wird das kompensiert, das CO2? Oder geht es überhaupt nur um das CO2? Das wird nicht weiter drauf eingegangen, sondern es steht einfach nur dieser Textzug da drauf. Und ja, wie gesagt, ich achte jetzt nicht so wirklich viel auf Labels beim Einkauf. Vielleicht ändert sich das jetzt. Du hast es ja als großen Wald irgendwie undurchsichtig beschrieben. René Dobner sieht das anders. Laut ihm sollte es noch viel, viel mehr Labels geben.
Ich wäre ein Fan davon, dass deutlich mehr Bezeichnungen auf den Produkten sind, deutlich mehr, vielleicht sogar Label, aber die Label in sich geschlossen viel einfachere Fragestellungen beantworten. Unterschiedliche Konsumentinnen haben unterschiedliche Anforderungen an die Waren, die sie kaufen wollen. Manche wollen auf Bio, manche wollen auf Regionalität, manche wollen keinen Zucker drin haben, manche wollen Fair Trade haben. Es gibt ganz viele Aspekte, die berücksichtigt werden sollten auch. Also ich finde das nur korrekt, wenn man die Wünsche der Menschen auch beachtet. Und gleichzeitig entwickeln sich dann Label oder Zertifikate, die möglichst viel davon abdecken wollen. Und dann wird es kompliziert, weil wer liest sich dann nochmal eine Website durch und ein komplexes Regelwerk und kaum jemand. Also unser Ansatz war, also ich wurde zum Beispiel, oder anders gesagt, ich wurde gefragt, warum man nicht auch das Thema CO2 mit reinnehmen. Weil wenn man regionale Wertschöpfungsketten fördern, dann liegt es nahe zu denken, dass die Waren kürzere Transportwege haben, dass man dadurch CO2 einspart, dass man dadurch klimafreundlich ist. Und ich habe es deshalb abgelehnt, weil ich mir gedacht habe, okay, wir haben eine klare Aussage. Bei uns muss die ganze Wertschöpfung so gut es geht in einem Land sein. Wir haben eine einzige Varianz, wir haben zwei verschiedene Label, das 100% lokal und das Pro-Lokal. Das 100% lokal sagt, alle Arbeitskräfte sind vor Ort angestellt, die Produktion findet vor Ort statt, die Steuern werden vor Ort gezahlt und alle Inhaltsstoffe sind vom Ursprung bis zur Verarbeitung im selben Land verarbeitet worden. Die Varianz zum Pro-Label ist einfach nur die, dass wir bei den Inhaltsstoffen, wenn Menschen oder Produzentinnen ganz knapp dran sind, erlauben, dass bis zu 3% international bezogen werden dürfen, damit wir einfach nicht sagen, entweder 100% oder gar nichts, sondern auch da noch eine Tür offen lassen. Aber nur, wenn diese Inhaltsstoffe in dem Land nicht verfügbar sind. Also das ist bei uns die Regel. Wir verfolgen damit einfach das Ziel, diese Aussage möglichst einfach zu halten. Also wir sagen alles innerhalb von einem Land, weil da ist auch dann die Frage, was ist noch regional, wie kann man Regionalität definieren? Wir haben uns gedacht, wenn wir sagen, okay, alles ist innerhalb eines Landes, dann bedienen wir eben diesen Aspekt der Wirtschaft, das bleibt in seinem Wirtschaftskreis. Man kann gut damit arbeiten, dass die Steuern im Land bleiben, dass das Land selber auch wirtschaftlich gestärkt ist und vielleicht auf Krisen besser regieren kann, weil es einfach mehr Mittel zur Verfügung hat. All diese Aspekte haben wir dann auf diese eine simple Tatsache zurückgeführt, 100% aus einem Land, sofern möglich. und hoffen auch, dass das genauso transparent und einfach verständlich ist, wie wir das transportieren wollen.
Weißt du, warum ich das sympathisch finde, Chris? Weil das ganz nah, ich bin ja ein super einfacher Typ, ja, ganz einfach gestrickt, ja, hast du ja mittlerweile erkannt. Deswegen habe ich auch so viel Sympathie für vegan, vegetarisch. Ja? Das ist eine Aussage. Und auch das, wie es er formuliert, das sind keine Labels, das sind Aussagen. Ja? Das ist lokal, okay, verstehe ich. Ja, ist pro-lokal, diese Brücke kann ich selber im Kopf bauen. Ja? Das heißt, wenn wir nicht die ganze Zeit links und rechts belogen werden würden, ja, dann könnte man mit so Aussagen auch wesentlich besser leben, als mit irgendeinem abstrakten Wort, das eine Klammer für etwas Ultrakompliziertes mit 78 Ausnahmen wäre.
Auf jeden Fall. Und René Dobner haben wir jetzt gerade gehört, er hat zusammen mit Leon Mann, und du hast beide getroffen für das Gespräch, 2023 eben das Label Pro Local gegründet. Ein unabhängiges Startup, also nicht politikgetrieben. Was die Kriterien für Pro Local sind, hat René ja gerade auch schon ausgeführt. Sie wollen damit die Transparenz für Kunden verbessern. Auf einen Blick eben. Also wirklich ein Tatsachenbericht. Ist ein Produkt entlang der gesamten Produktionskette im eigenen Land hergestellt? Das kann extrem wertvoll bei der Kaufentscheidung sein. Es ist allerdings als neues Label wichtig, Vertrauen in das Label aufzubauen. Und Leon erklärt, wie sie das für Pro Local angehen.
Also es ist auch so ein bisschen ein Irrgarten und irgendwie sind diese ganzen Labels, was am Markt sind, auch etwas undurchsichtig. Also wenn ich mir heute wirklich ein Fairtrade-Label anschaue oder ein veganes Label oder ein Bio-Label oder whatever was für ein Label, ist mir als Konsument ja gar nicht richtig klar, was da überhaupt geprüft wird, was da überhaupt versprochen wird. Und deswegen ist einfach Transparenz ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Also ich muss irgendwie versuchen, für den Konsumenten wirkliche Transparenz zu schaffen. Also beispielsweise machen wir das ganz einfach mit einem QR-Code. Also es ist ein QR-Code in unserem Label eingebettet, wo man per Scan ganz einfach sieht, was da wirklich geprüft wurde, was auch wirklich die Bestandteile sind, wo die auch wirklich bezogen worden sind, wo man den Kunden, also den Konsumenten auch einfach Insights gibt, was steckt da wirklich drinnen. Und das ist auch was einfach null gegeben ist.
Und im Grunde wird so eigentlich jedes von Pro Local zertifizierte Produkt zur symbolischen Auslage dieses Bagelladens, den ich vorhin beschrieben habe. Und das gibt uns die Möglichkeit, die Distanz, die wir über Jahre zu den Produkten aufgebaut haben, wieder abzubauen. Und es ist ein wertvolles Werkzeug, sich zu positionieren gegenüber den anonymen Konzernen. Denn diese Art von Transparenz legt den Fokus auf die regionalen Erzeugerinnen und Erzeuger sowie auf die Produzenten. Nehmen wir mal als Beispiel eine Tiefkühlpizza. Ich könnte nachsehen, von welchem Bauernhof das Weizen für den Teig kommt, von wo die Tomaten für die Soße und von wo die Milch für den Käse. Wer hat welchen Teil produziert? Klar ist, kein Bauernhof in der Metropolregion Hamburg kann so viel Weizen herstellen, dass es für das nationale Angebot einer Pizza reicht. Also müssen große Marken und Hersteller mit vielen Lieferanten zusammenarbeiten, wodurch die Produkte wieder teurer werden. Die Umsetzbarkeit einer Idee wie Pro Local geht also immer einher mit der Frage, was der Verbraucher eigentlich für mehr Transparenz und, in Anführungszeichen, Besseres bereit ist zu zahlen. Aber die Grundidee hat schon eine Kraft. Das könnte Menschen auch dazu animieren, sich genauer mit den Produkten zu befassen. Und für die Produkte selbst, sowie die ganzen Mitwirkenden in der Kette, kann das auch Aufmerksamkeit geben.
Ich finde es ja grundsätzlich auch nicht falsch, dass diese Labels auch als Marketinginstrument fungieren. Also das ist ja grundsätzlich nichts Verwerfliches an Marketing und Werbung. Und gerade das ist auch das Problem, was kleine und mittelständische Betriebe, vor allem regionale Betriebe auch haben. Also die stellen einen irrsinnigen Mehrwert her, aber die schaffen sozusagen nicht, diesen Mehrwert am Boden zu bringen. Also die haben einfach irrsinniges Problem, dieses Vertrauen aufzubauen, weil eben, wie du sagst, viele große Unternehmen, oder nicht nur große Unternehmen, ich will jetzt auch keinen schlecht reden, oder so. Aber es ist einfach so, dass das Ganze für den Konsumenten sehr verwaschen wird. Und wie du sagst, dadurch, dass wir mit diesem Label auch eine extreme Transparenz schaffen und nicht nur irgendwelche Produktbezeichnungen oder Produkte in den Vordergrund stellen, sondern auch das Unternehmen selbst, entsteht einfach eine tiefgreifende Verbindung zwischen Konsument und Produzent. Und das ist auch wichtig.
Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Also du hast vorher eben das Bundesland als Region genannt. Wenn das gelingt, was wir hier tun, nämlich wirklich wieder Transparenz in Sachen Regionalität zu schaffen, entsteht ja auch Vertrauen in eine Region, in die Standards, in die Qualität, Man kann sich damit besser identifizieren. Es schafft auch positives Gewissen, wenn man einfach weiß, was mit den eigenen Mitteln, die man ja in dem Moment, wo man etwas ausgibt, auch geschieht. Also wir sehen da ganz, ganz viele positive Synergien.
Darf der Optimist kurz was Natürlich. Mit dem Pessimisten besprechen? Jetzt machen wir ja die fünfte Folge, fünfte Episode. Ist mir übrigens immer noch eine große Ehre. Also ich bin sehr, sehr happy, dass ich das mit dir machen darf. Und was ich total cool finde, ist, dass wir überall dieselben Themen hören. Vertrauen und Transparenz. Und gleichzeitig so viel Engagement, diese Themen wieder in den Vordergrund zu rücken. Das ist doch total positiv.
Ein Ausweg könnte ja die Regionalität auch sein. Regionalität hat viele Vorteile. Rein ökologisch betrachtet entstehen natürlich weniger Emissionen, weil die Transportwege kürzer sind. Außerdem werden bei Kleinbetrieben weniger schwere Maschinen verwendet, was sich ebenfalls positiv auf die Umweltbilanz auswirkt. Oft haben auch kleinere Höfe ihr eigenes Saatgut, kultivieren ihre eigenen regionalen Sorten, was gut für die Biodiversität ist. Und weil es hier eben vor allem um kleinere und mittelständische Betriebe, oft Familienunternehmen geht, treffen hier natürlich auch die Vorteile zu, die wir uns in der letzten Folge schon angesehen haben. Allerdings ist das nur schwer vereinbar mit dem Preisdruck aus dem Lebensmitteleinzelhandel. Auch hier gilt: Vote with your wallet. Wem Regionalität am Herzen liegt, der muss auch dafür zahlen. Das ist es dann aber auch wert. Aber nicht jedes Produkt kann man tatsächlich auch regional herstellen. Es gibt natürlich auch viele Pflanzen und Früchte, die bei uns erst gar nicht wachsen. Mehr regional essen heißt dann auch immer mehr saisonal essen.
Die Saisonalität zu fördern wäre so wichtig für unsere Gesellschaft. Es wär zum einen für die Bauern im Land wichtig, dass sie ihre Produkte gut vermarkten und anbringen können. Es wird sehr viel CO2 einsparen, wenn man sich allein die Lieferwege anschaut von exotischen Waren. Gleichzeitig wollen wir die aber nicht verteufeln. Also ein Mensch, der keine Schokolade mehr isst, ist vielleicht traurig. Es gibt einfach nun mal Dinge, die wir in unseren Breitengraden nicht herstellen können. Und da sind wir nur im Lebensmittelbereich. Wenn wir dann auf Technologien schauen oder seltene Erden, oder es gibt dann so viele Themen, die das Ganze komplex und schwer machen. Also wir wollen nicht das eine verteufeln und ausschließen, wir wollen einfach das andere fördern. Wir wollen den Menschen dabei helfen, das zu sehen, was vor Ort verfügbar ist, und ihnen dabei helfen, das auch gleich zu konsumieren.
Also das, was René auch hier sagt, ist wieder: er kämpft nicht gegen etwas, sondern für etwas. Für uns bedeutet das, hier geht es um eine Entscheidung, die wir im Supermarkt treffen müssen. Wie wichtig ist es uns, immer alles zur Verfügung zu haben? Zu jeder Jahreszeit alles verfügbar zu haben, ist ein absoluter Luxus. Aber profitieren wir davon immer so sehr? Josef, kaufst du dir Erdbeeren im Supermarkt im Winter?
Nein, das tue ich nicht. Auch deswegen, weil sie scheiße schmecken.
Ich würde sogar sagen, das ist Grund Nummer eins. Die sind teilweise ja ungenießbar.
Ja, wahrscheinlich hast du recht. Wenn ich ehrlich bin, ist das einer der Hauptgründe, weil sie scheiße schmecken. Das übergeordnete Thema ist aber eigentlich, das René beschreibt das eigentlich ganz gut: wir haben den Bezug verloren. Also zu bestimmten Jahreszeiten, zu Erntefolgen, und wissen gar nicht mehr, was sollte es denn zu dieser Jahreszeit geben, und haben uns irgendwie so international standardisiert und sind es dann gewohnt. Ich bin ja so ein Avocado-Fetischist. Das ist eigentlich uncool. Und wenn du das jetzt quasi auf einen größeren Maßstab legst, führt das ja zu vielen Problemen, die auch der Matthias in einer vorherigen Episode schon mal zum Thema Monokultur beschrieben hat. Ja, wenn wir die Böden nicht mehr unterschiedlich bewirtschaften, geht der Nährstoffvorrat, den der Boden an die Früchte und an das Gemüse abgeben kann, nach unten. Und dabei wäre das so einfach und auch so schön, weil du könntest ja wirklich auf eine Entdeckungsreise gehen, also die alten Gerichte wiederentdecken. Da ist ja so viel Sympathisches dabei. Aber nein, wir müssen ja immer das Exotische haben.
Ich bin dann auch immer überrascht, weil ich immer dachte, dafür wären Konserven da. Also um eben Dinge lange haltbar zu machen. Und die Supermärkte sind ja noch voll von Konserven. Also man kriegt ja...
Haben die auch veganes Chili?
Aber ich meine jetzt so Pfirsich oder so. Also das gibt es nicht das ganze Jahr eigentlich Pfirsich. Mhm. Aber wenn man das in eine Konserve packt, dann schon.
Mhm.
Das konserviert. Aber dadurch, dass wir jeden Tag im Jahr Pfirsiche im Supermarkt Frischware haben, werden die Konserven doch eigentlich auch komplett obsolet. Also wofür gibt es die überhaupt noch?
Ja.
Und irgendwie, ich habe da einfach einen Knoten im Kopf. Aber trotzdem, wenn ich mal ganz ehrlich auf meinen Einkaufskorb gucke, den ich so jede Woche nach Hause bringe, dann sind da schon sehr viele Dinge drin, die nicht direkt regional sind oder Zutaten zumindest enthält, die nicht regional sind.
Also für mich ist der internationale Kontext enorm wichtig, weil ich kann es nur nochmal referenzieren. Wir sind jetzt nicht auf dem Trip, dass wir sagen, wir wollen jeglichen Import und Export verhindern. Das kann es nicht sein. Also wir sind in der globalisiert und das ist ja nicht per se schlecht. Ich träume da vielleicht vor ein bisschen kleineren Schritten wie der René. Also wir würden als erster Meilenstein schon ein Regal im Einzelhandel mit Pro-Local-Produkten reichen. Das wäre für mich schon also ein erster großer Schritt und ein erster großer Meilenstein. Und für mich ist Erfolg schon dann definiert, wenn wir nur wenigen Betrieben helfen können, die Power, die sie haben, auf den Boden zu bringen und auch nur wenigen Konsumenten helfen können, auch diese Betriebe zu identifizieren. Weil ich glaube, dass da jeder auch im Kleinen gefragt ist. Also ich sehe speziell in diesem Nachhaltigkeitskontext an sich immer so dieses Thema ein bisschen, naja, so wenn es der Nachbar nicht macht, dann mag es sich halt auch nicht. Ne? Und ich glaube, dass gerade diese kleinen Erfolge, diese kleinen Achievements, diese kleinen Schritte von jedem Einzelnen wichtig sind. Und deswegen beginnt, glaube ich, für mich der Erfolg mit ProLocal schon früher.
Eigentlich super pragmatisch wieder. Also,
ja.
Also mach halt einfach 2-3 Schritte in die richtige Richtung. Du musst ja nicht immer gleich die kalte Fusion erfinden.
Also kleine Schritte von jedem Einzelnen sind da auch wichtig. Bei Lebensmitteln, die wir regional haben, macht es viel mehr Sinn, diese auch regional zu kaufen. Bei Lebensmitteln, die es zwar regional gibt, aber gerade nicht in Saison sind, sollte man bei jedem Einkauf hinterfragen, ob man diese denn wirklich gerade braucht. Und bei Lebensmitteln, die es nicht regional gibt, da hat man nicht unbedingt eine Wahl. Und ganz verzichten macht mit Sicherheit auch nicht glücklich. Josef, wenn du jetzt plötzlich dein Avocado-Brot nicht mehr jeden Morgen bekommst.
Ist kein Brot. Mit Olivenöl.
Nur mit Olivenöl. Ohne Brot.
Low Carb.
Na gut. Aber die Avocado, die ist dir zumindest wichtig.
Die ist mir heilig.
Und dann gibt es ja zumindest Labels, die zum Beispiel auf faire Produktionsbedingungen oder auf emissionsreduzierten Transport hinweisen. Und den Transport, den sollten wir uns jetzt auch noch einmal genauer anschauen.
Fangen wir jetzt an, oder?
Ich denke, es wird ernst.
Donja, ich grüße dich. Schön, dass du hier bist.
Mensch Josef, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Das ist Donja Amer. Donja hat ein sehr bewegtes Berufsleben gehabt. Sie war 17 Jahre lang bei IBM tätig und 5 Jahre bei Bosch. Später hat sie Bosch Climate Solutions mitgegründet, bis sie schließlich 2021 dem Vorstand von Hapag-Lloyd beigetreten ist. Hapag-Lloyd ist eines der größten Transport- und Logistikunternehmen der Welt. Mit 280 Containerschiffen transportiert Hapag-Lloyd pro Jahr fast 12 Millionen Container um die ganze Welt. Oder TEU, 20-Foot Equivalent Unit Container. So nennt man die Container in der Fachsprache.
Wir transportieren Ware von grundsätzlich über die Weltmeere. Wir haben natürlich ein großes Interesse daran, dass viel Ware auch transportiert wird. Das ist klar. Das sind die Märkte, die wir verstärkt sehen, als Wachstumsmärkte sehen wollen. Dazu gehören zum Beispiel zukünftig auch alle Märkte rund um Afrika. Und da kommen auch viele Lebensmittel her. Ja, sei das jetzt, dass wir Trauben aus Südafrika auch nach Europa bringen oder auch, dass wir Avocado aus Ghana bringen. Wir haben andere Lebensmittel wie Kaffee, wie Kakao. Das ist alles Waren, die wir über die Weltmeere Stand heute, aber auch sehr wahrscheinlich morgen umso mehr noch transportieren werden, solange da auch ein Bedarf ist. Wir merken auf der anderen Seite, dass natürlich immer mal wieder Bewegungen sind, local für local und regional, saisonal und lokal gefordert wird. Aber das sehen wir in den Transportmengen, die wir im Moment über die Weltmeere schippern, nicht. Also da muss man ganz klar sagen, da ist ein sehr hoher Bedarf an Waren und Gütern auch über den Wasserweg zu transportieren, auch vor allem im Lebensmittelbereich.
Sag mal, wusstest du, dass meine Avocado aus Ghana kommt?
Nicht unbedingt. Ich dachte, sie kommt aus Kalifornien.
Ich hätte ja auch gesagt, Kalifornien, ne?
Das ist doch das Avocado-Hochgebiet, dachte ich.
Ja, anscheinend nicht. Haben wir wieder was gelernt.
Deutschland importiert generell eine Menge Lebensmittel. Dazu zählen vor allem Milch und Milcherzeugnisse, Obst und Gemüse sowie Fleisch. Das klingt jetzt erstmal alles nicht so exotisch. Denn tatsächlich sind viele der importierten Lebensmittel eigentlich auch in Deutschland heimisch. Allerdings haben wir davon weniger, als wir verbrauchen. Das zeigt der sogenannte Selbstversorgungsgrad. Ein Selbstversorgungsgrad von 100% würde bedeuten, wir können uns mit heimischen Lebensmitteln komplett versorgen. Bei über 100% können wir nicht nur unsere eigene Bevölkerung damit ernähren, sondern haben einen Überschuss, den man exportieren kann. Bei Äpfel liegt übrigens der Selbstversorgungsgrad bei 57%, bei Kirschen sogar nur 10%. Insgesamt haben wir bei Obst und Gemüse nur 23 bzw. 32%. Der gesamte Selbstversorgungsgrad in Deutschland liegt bei etwas über 80%. Zum Vergleich, in Frankreich oder den USA liegt er deutlich über 100%. In Ländern wie Argentinien, Australien oder Uruguay deutlich über 200%. Wir sind also auf Importe angewiesen. Wir brauchen mehr, als wir selbst produzieren können. Andererseits kaufen wir aber auch mehr, als wir wirklich brauchen. Wir essen zu viel und wir werfen zu viel weg. Natürlich haben wir aber auch Exportprodukte im Lebensmittelbereich. Unser Kassenschlager ist natürlich Bier. Wie soll das auch anders sein? Aber auch bei Fleisch, bei Kartoffeln oder bei Zucker haben wir einen großen Überschuss. Bei Getreide haben wir ebenfalls einen Überschuss. Das Thema Getreideexport war im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg ja auch sehr präsent in den Nachrichten. Auf ukrainisches Getreide sind sehr viele Länder angewiesen, zum Beispiel Armenien oder die Mongolei. Und da zeigt sich dann eben auch der enorme Wert der Globalisierung der Lebensmittelindustrie, denn durch den Austausch der Waren verringert sich in jedem Land der Hunger. Die Lebensqualität steigt.
Ich frage mich allerdings auch, wenn ich dir da so zuhöre, diese Selbstversorgungsquote, die hat natürlich wahnsinnig viel auch mit unserem Konsum zu tun. Mhm. Ja? Das heißt, wenn wir die matschigen, nach Wasser schmeckenden Erdbeeren im Winter nicht essen würden, würden wir wahrscheinlich einen direkten Impact auf die Versorgungsquote haben. Na, das heißt, ich könnte mir gut vorstellen, dass Deutschland auf 100% käme, fänden wir wieder etwas mehr zu unseren Wurzeln zurück.
Also wir haben verstanden, wir exportieren und wir importieren. Und das müssen wir auch bis zu einem bestimmten Grad. Aber wenn da Lebensmittel jetzt über die Weltmeere schippern, dann schadet das natürlich unserer Umwelt.
Die gesamte globale Schifffahrt macht über 3% des CO2-Fußabdrücke weltweit aus. Und was du merkst, ist, dass wir auf der einen Seite ganz viel mit unseren Schiffen machen. Wir nennen das Fleet Upgrade Programm. Also sprich, wir haben Schiffe bei uns im Bestand, die schon lange auf See sind. Die versuchen wir mit einem Upgrade-Programm CO2-neutraler fahren zu lassen. Dazu gehört auf der Hardware-Seite andere Propeller oder eine andere Schiffsfarbe beispielsweise, damit man die Reibung reduziert. Wir haben Dual-Fuel-Schiffe, das heißt, sie fahren sowohl mit LNG als auch mit alternativen Kraftstoffen. Und alle neue Bauten, die wir bestellt haben, wir haben aktuell 12 Ultra-Large-Vessel, das sind Schiffe mit über 23.000 TEU, bestellt. 4 davon sind schon ausgeliefert. Das sind alles Schiffe mit einer optimierten Form, die in den Weltmeeren auch CO2-neutraler fahren können, weil sie halt eine spezielle Form, spezielle Farbe, spezielle Propeller haben und vor allen Dingen speziellen Antrieb. Darüber hinaus spielt die Geschwindigkeit noch eine wichtige Rolle. Je nachdem, wie schnell man ein Schiff über die Weltmeere fahren lässt, kannst du entsprechend den CO2-Fußabdruck auch nochmal verringern. Und da gibt es Korridore zwischen Rotterdam und Singapur zum Beispiel. Das nennt sich dann Green Corridor, wo man über die Schifffahrtslinien gemeinsam versucht, einen Impact zu leisten. Also ich glaube, gerade in der Schifffahrt zum Thema Nachhaltigkeit geht es darum, dass man gemeinsam versucht, Ziele zu erreichen und nicht der eine der Erste ist, weil dann hilft es den gesamten Fußabdruck eigentlich am allerwenigsten. Hier gilt es eher, gemeinsam Schritte voranzugehen.
Das Thema Nachhaltigkeit im Import-Export hat aber noch ein ganz anderes Problem. Stell dir vor, es müssen Bananen transportiert werden. Das ist ja verderbliche Ware. Da kann man nicht so lange warten. Da müssen die Transporte sehr verbindlich ablaufen. Und wenn dann mehrere Container Bananen aus Costa Rica nach Deutschland gefahren werden, dann heißt das nicht zwangsläufig, dass man für den Rückweg auch Kartoffeln nach Costa Rica fahren kann.
Wir versuchen natürlich immer, unsere Schiffe voll zu kriegen. Aber jetzt haben wir ein paar Kunden, die haben natürlich Langfristverträge, die haben gesicherte Slots in der Hoffnung, dass die Container auch immer alle ankommen. Wenn die Bahn streikt, was ja ab und zu der Fall sein soll in Deutschland, dann haben auch wir Probleme, die Container pünktlich auf das Schiff zu kriegen. Und was man manchmal gar nicht so genau weiß, ist, dass wir natürlich unheimlich viel aus Asien importieren, wir aber nicht genug exportieren. Was im Umkehrschluss heißt, wir bekommen volle Container von Asien nach Europa, aber wir schicken leere Container nach Asien zurück, damit wir hier entsprechend auch das Equipment an der Stelle haben, wo es hingehört. Das heißt, sind die Schiffe voll? Voll ist relativ, weil voll kann auch heißen, dass die obere Lage oder die oberen zwei Lagen vielleicht auch Leercontainer sind. Also eine spannende Übung, die ich jedem empfehlen kann, wenn er so ein Schiff sieht auf dem Weltmeer, einfach mal gucken, da ist meistens eine obere und eine untere Farbe und die untere sollte unter Wasser sein, wenn ein Schiff voll beladen ist. Und wenn man sieht, dass zwei Farben gut zu sehen sind, kann es sein, dass ein Haufen Leercontainer oben drauf ist. Aber das ist dann meistens eins, was Richtung Asien sich aufmacht, weil die brauchen ganz dringend Container und das Beamen ist noch nicht erfunden, also müssen wir sie leer in die andere Richtung schicken.
Es ist kompliziert mit dem Importieren und der Nachhaltigkeit. Deutschland müsste entweder mehr exportieren oder weniger importieren. Denn auch wenn wir uns nicht komplett selbst versorgen können, was wir da an Mengen importieren, das ist am Ende mehr, als wir wirklich brauchen. Das sieht man alleine, wenn man auf das Thema Lebensmittelverschwendung blickt. 78 Kilogramm Nahrungsmittel werfen wir pro Kopf im Jahr weg. Das sind fast 60% der gesamten Lebensmittelabfälle im Jahr. Dazu kommen auch noch Abfälle von Küchen, von Restaurants und der Außerhausverpflegung. Das macht 17% der Gesamtabfälle aus. Und in der Lebensmittelproduktion ebenfalls nochmal 15. Also wir haben deutlich mehr, als wir wirklich brauchen. Für Donja ist Nachhaltigkeit sehr wichtig. Obwohl Hapag-Lloyd natürlich wirtschaftliches Interesse daran hat, möglichst viel und oft über die Weltmeere zu schicken, glaubt Donja, man sollte uns öfter daran erinnern, wie die Umwelt durch die Lebensmittelindustrie belastet wird.
Also ich würde mir super wünschen, dass man nicht nur einen Preis neben einer Menükarte hat oder neben dem Lebensmittel hat oder vielleicht auch noch den Kaloriengehalt, sondern vielleicht zukünftig auch immer noch den Fußabdruck. Also ich glaube, das könnte nochmal richtig was ändern.
Ich muss weniger Avocado essen. Es hilft nichts.
Ja, mal gucken, was passiert, wenn das auch eine Info im Supermarkt wäre. 1 Kilo Ananas, das per Flugzeug eingeflogen wurde, verursacht ungefähr 15 Kilogramm CO2. Das kann man jetzt vielleicht schwer einschätzen, aber 1 Kilo Ananas, das per Schiff eingefahren wurde, verursacht dagegen ca. 600 Gramm CO2. Also die Varianz, die man da bei den verschiedenen Lebensmitteln sehen könnte, auch bei den exotischen Lebensmitteln, wäre deutlich größer, als man vielleicht denkt. Aber würden wir mit diesem Wissen wirklich weniger Ananas kaufen? Josef, du?
Ja, gute Frage. Ich habe mir jetzt gerade überlegt, was denn der Kontext ist. Also wissen wir, was 1 Kilogramm CO2 ist? Ja, wenn ich das jetzt so neben dieser Ananas stehen habe. Wahrscheinlich wird es mir klarer, weil ich den Vergleich mit anderen Früchten hätte. Und dann sehe ich so den Apfel, der vielleicht vom Bodensee kommt. Das ist weniger, das ist signifikant weniger. Diese Brücke könnte ich mir bauen. Ja. Ich überlege mir gerade nur, ob man mit Bildern da besser arbeiten könnte. Ja, wie lange läuft da jetzt ein Kohlekraftwerk oder irgendwie sowas für diese Ananas? Ja. Weil ansonsten sind wir wieder in so einer Technizität.
Ich glaube aber trotzdem, man nimmt ja Dinge mit. Also eben, wenn man jetzt diesen Vergleich hat. Du hättest zwei Ananas vor dir liegen und du siehst, die eine Ananas hat eben folgenden Betrag, der da dran steht, und dann eine weitere Ananas, wo fast das 30-fache dran steht. Könntest du überhaupt mit diesem Wissen die Ananas, bei der das 30-fache dran steht, kaufen?
Nee, ich glaube, das ist ein guter Punkt. Ja? Einfach mal, weil du die Vergleichbarkeit hast. Ja? Im Idealfall ist dann irgendwann mal die Vielflieger-Ananas nicht mehr da. Ja? Weil die Leute sagen, okay, das macht ja keinen Sinn.
Ja? Ja.
Sind wir wieder beim Punkt Transparenz. Ja? Weil wir das eben nicht haben. Ja? Mir ist schon auch klar, warum du das nicht draufschreibst. Das ist ja nicht unbedingt kauffördernd. Ja? Aber wäre total interessant. Ja? Weil das würde das Lokale wahrscheinlich 100-mal mehr stärken, als auf diese Ananas 37 Fairtrade-Labels draufzukleben, oder? Also bei mir würde das was ändern. Ich habe jetzt eh schon so ein schlechtes Avocado-Gewissen, ja? Und ich werde das überdenken mit meiner Avocado.
Ja, ich glaube, bei dem Fairtrade-Label, wo du es jetzt gerade gesagt hast, da geht es natürlich um was anderes. Und das würde ich jetzt sogar in der Hinsicht aufgreifen, dass wir sagen, okay, schieben wir mal CO2 nochmal beiseite. Denn auch auf anderen Ebenen kann ein sehr großer Unterschied eben bestehen bei Lebensmitteln aus regionalen Verhältnissen und importierter Ware. Insbesondere eben importierter Ware aus ärmeren Ländern. Wir haben ja festgestellt, der Handel hat nicht nur viel Macht, sondern kann mit seinem Angebot auch die Nachfrage lenken. In Folge 3 habe ich dazu eine Anekdote erzählt, dass Lidl nur noch Fairtrade-Bananen anbieten wollte, woraufhin der Markt mit billigen Bananen geflutet wurde, bis dann schließlich Lidl wieder einen Rückzieher gemacht hat. Schauen wir uns jetzt einmal genauer an, woher diese billigen Bananen eigentlich kommen und unter welchen Bedingungen sie entstehen. Unsere billigen Bananen kommen meistens aus Ecuador, Costa Rica, Nicaragua oder Peru. Und sie werden angebaut auf riesigen Plantagen, auf denen bis zu 1000 Arbeiterinnen und Arbeiter angestellt sind. Die Arbeitsbedingungen sind oft sehr schlecht, die Bezahlung auch. Der Lohn der Arbeitskräfte liegt verbotenerweise nicht selten unter dem eigentlichen Mindestlohn der Länder. Hier zeigt sich der reale Schaden, den der massive Preisdruck im Supermarkt auslöst. Um Kosten zu sparen und den Preis möglichst niedrig zu halten, wird der Preisdruck immer weitergegeben. Vom Supermarkt zum Einkäufer, zum Lieferant, zur Plantage bis hin zu den Arbeitenden auf den Plantagen. Und die leiden am stärksten drunter. Es gibt Berichte von unangekündigten Pestizidsprühungen aus Flugzeugen, denen die Arbeitenden ohne Schutzkleidung oder Masken ausgesetzt werden. Berichte von Diskriminierung von Frauen, üble Beleidigungen und Einschüchterungsversuche gegen unzufriedene Arbeitende, bis hin zu Morddrohungen. Berichte darüber, wie Gewerkschaften zerschlagen werden, wie Kontrollen manipuliert werden und wie Arbeitende kurz vor der gesetzlich verpflichtenden Betriebsrente entlassen werden. Menschenrechte werden mit Füßen getreten. Seit 2023 gilt in Deutschland das Lieferkettengesetz. Ziel des Gesetzes ist, den Schutz der Menschenwürde und der Umwelt in globalen Lieferketten zu verbessern. Unternehmen müssen die Verantwortung des Schutzes von Menschenrechte und Umwelt nicht nur im eigenen Geschäftsbereich wahrnehmen, sondern auch beim Handel mit Vertragspartnern und Zulieferern. Demnach müssen Unternehmen ihre Lieferketten analysieren und bei Bedarf Maßnahmen einleiten, um Verstöße gegen die Menschenrechte zu verhindern. Kurzum, insbesondere größere Unternehmen in Deutschland müssen nun einen stärkeren Fokus auf faire Herstellung legen. Seit 2024 gilt das Gesetz für Unternehmen mit über 1000 Beschäftigten. Bei Missachtung kann ein Bußgeld verhängt werden, das bis zu 2% des Umsatzes eines Unternehmens ausmachen kann. Bei den größten Playern in der deutschen Lebensmittelindustrie könnte das ein Milliardenbetrag sein. Ab 2032 soll das Lieferkettengesetz EU-weit eingeführt werden. Das Lieferkettengesetz kann einen wichtigen Beitrag dabei leisten, dass der Lebensmittelmarkt fairer wird. Ja, es bedeutet wieder mehr Bürokratie. Und ja, es kann auch wieder für eine Preiserhöhung sorgen. Aber nicht nur profitieren die Arbeitenden auf den Plantagen von besseren Bedingungen, auch innerhalb von Europa wird der Wettbewerb fairer. Denn auch in Europa gibt es Betriebe mit menschenunwürdigen Bedingungen, die Lebensmittel anbauen, die wir in Deutschland auch lokal oder regional beziehen können. Und kleine deutsche Betriebe stehen mit diesen in direkter Konkurrenz. Hier kann die Kombination aus Label und Politik wirklich einen Unterschied machen. Durch das Lieferkettengesetz können Arbeiterinnen und Arbeiter sowie Gewerkschaften oder NGOs Ausbeutung und Umweltzerstörung einen Riegel vorsetzen. Und mit transparenten Siegeln können wir beim Einkaufen wieder Vertrauen in die Produkte aufbauen. Wir haben schon mehrfach darüber gesprochen, auch als Hersteller kann man das Vertrauen wiederherstellen. Dafür braucht es auch nicht zwangsläufig ein Label oder ein Siegel, wenn man als Unternehmen selbst für etwas steht.
Genau, wir sind kein Siegel, sondern eine Marke. Und der Standard ist schon der Tracking Code. Das wurde auch im Seafood-Bereich viel kopiert jetzt. Und das ist schön. Und ganz viele Unternehmen haben jetzt einen Tracking Code. Das Thema Transparenz kommt, steckt aber immer noch in den Kinderschuhen, muss man schon sagen.
Das ist Jürg Knoll. Er ist seit 25 Jahren mit einem eigenen Unternehmen in der Lebensmittelindustrie. 2007 beschloss er zusammen mit seinem Geschäftspartner Harry Butsch, sein Unternehmen umzukrempeln und nun auf Nachhaltigkeit und Transparenz zu setzen. Daraus entstand zuerst Followfish. Fischprodukte, deren Herkunft, Produzenten, Produktionswege über einen Tracking-Code nachvollziehbar wurden. Mittlerweile heißt das Unternehmen Followfood und verfolgt dieses Prinzip weiter, über eine breite Produktpalette weit über Fisch hinaus.
Zum einen finde ich das unglaublich nachahmenswert, was er mit seinem Unternehmen geschafft hat, weil er wie er es gerade so schön formuliert hat, so froh ist, dass sein eigentlicher USP und sein Wettbewerbsvorteil jetzt von der Industrie als Ganzes aufgenommen wurde. Ja. Und er hat da keine betriebswirtschaftlichen Ängste, sondern er ist froh, dass die Sinnhaftigkeit dessen, was er macht, einen positiven Einfluss auf die Industrie hat. Da ziehe ich wirklich meinen Hut vor und möchte was Ähnliches auch mit unserem Ansatz erreichen. Und das Zweite, das sage ich ihm auch immer persönlich, wenn ich ihn sehe, er muss da wesentlich mehr drüber reden. Der ist so bescheiden. Ja? Das ist ein wirklich tolles Unternehmen mit tollen Leuten, die wirklich mit den Mitteln, die ihnen zur Verfügung stehen, was Tolles erreichen wollen. Und das wollte ich jetzt mal einschieben, Chris, weil ich nämlich so ein positiver Typ bin.
Ja? Ja, ich kann auch nur empfehlen, Jörg war tatsächlich mal auch in einem Konkurrenz-Podcast, sage ich jetzt einfach mal, aus irgendeinem Grund, freundschaftlicher Podcast, würde ich eher sagen, der OMR-Podcast, wo du auch mal zu Gast warst, war auch Jörg mal zu Gast. Wir hören uns jetzt erstmal an, was denn eigentlich Follow Food macht und wie es funktioniert.
Die letzten 2 Jahre haben wir die Anzahl unserer Produkte verdoppelt. Weil wir die Idee, die wir beim Fisch hatten, die wollen wir jetzt unbedingt in den Non-Fisch-Bereich bringen. Ja? Also die Transparenz auch in die Pizzen, ins Mehl. Wir haben jetzt eine Pommes, da kann ich zurückverfolgen bis zum Bauernhof, die Kartoffel. Ja? Wir bringen jetzt Chips, da kann ich es auch bis zum Bauernhof zurückverfolgen. Ja, wir zeigen erstmal, wer die Pizza herstellt. Wir zeigen, aus welchen Regionen die Tomaten kommen. Jetzt bei uns Emilia Romagna. Und wir zeigen, woher das Mehl kommt, und wir können nicht jedes kleine Gewürz kriegen wir nicht hin. Nur für uns sind es auch Learnings. Jetzt Beispiel die Pizza. Wir hatten dann irgendwie im Laufe der Entwicklung gesehen, dass der Produzent oder diesen Familienbetrieb aus Italien, dass die Paprika, die kommt aus Nordafrika, glaube ich. So. Oder war es sogar Südostasien, ich weiß es nicht mehr. Wo wir dann durchgehen und sagen, hey, muss das sein? So hast du doch, das gibt's doch auch bei uns. Ja. Und dass auch wir noch in dem Prozess einfach viel lernen. Und ich glaube, die Transparenz ist einfach, um überhaupt mal auf ganz wertneutral überhaupt mal irgendwie diese Blackbox-Lieferkette zu öffnen. Und dann können wir anfangen, dies auch sinnvoll, sozusagen sinnvolle Dinge auch in die Produkte zu tun. Und es macht ja auch keinen Sinn, Knoblauch. Der größte Bio-Knoblauchproduzent meines Wissens, weil ich das falsch ist, mit Abstand China. Und dann kommt das ganze Knoblauch. Nichts gegen China. Aber wir haben in Italien wunderbaren Knoblauch. Nehmt doch den italienischen. Also ich glaube, die Transparenz ist einfach wie so ein Schlüssel in eine Tür, um da Licht reinzubringen. Und dann können wir auch ganz viel ändern, Schritt für Schritt.
Ja, aber ich glaube, dass das für die Leute, also ich kann nur für mich sprechen, ich finde das super spannend. Ja. Und weißt, das Kaufverhalten, die Industrie, die wir haben, ist ja ein Ergebnis des Kaufverhaltens der Menschen. Mhm. Ja. Mhm. Aber ich finde es zu einfach zu sagen, dass es per se falsch ist, dieses Kaufverhalten, weil die Menschen haben A, eine gewisse Lebensrealität, in der sie sich bewegen. Mhm. Ja, das nicht nur finanziell, sondern die können ja nicht eine Doktorarbeit über die Lebensmittelindustrie lesen, bevor sie einkaufen. Ja. Darum glaube ich, dass das, was ihr macht, auch so einen ganz wichtigen edukativen Charakter hat, was den Leuten einfach zeigen, wie sieht's denn wirklich aus. Mhm. Ja? Muss ja nicht wertend sein, ja, aber einfach sagen, pass mal auf, so sieht's aus, und wir versuchen ein ganz klein bisschen besser zu sein. Ja. Ja?
Und das ist ein schönes Stichwort, dieses eben jeden Tag ein bisschen besser. Ja, haben wir uns auch, da kommen wir von ein bisschen woanders her. Vor vielen Jahren waren wir maximalistischer und wollten schon immer ganz, ganz laut, ganz, ganz anders sein. Und wir haben verstanden, dass es für alle auch gesellschaftlich ist. Es ist ein Prozess, bei dem wir auch alle mitmachen müssen und alle mitnehmen dürfen.
Wenn du jetzt über diesen Prozess sprichst, dann habt ihr ja schon bewiesen, dass ihr auch die Industrie ein bisschen verändern könnt, ne? Dass ihr neue Standards reingebracht habt. Wie realistisch hältst du denn, dass wir irgendwann mal dahin kommen, dass wir komplett regenerativ unsere Produkte erzeugen, dass also echte Nachhaltigkeit da ist? Ist das überhaupt realistisch?
Ja, ich bin 100% überzeugt. Ich glaube, ich glaube, dass es eine Transformation geben wird. Und der Transformationsprozess, der wird hart. Ja? Wir sehen es ja auch im Bereich der Energien. Wir sind ja im Moment auf dem Weg weg von den fossilen Energien. Und da gibt es ganz viel Gegenwind und ganz viel immer wieder Hinterfragen von uns allen. Nur da ist es sicher, dass wir wegkommen werden, weil in 40 Jahren, glaube ich, haben wir, auch wenn wir es wollen, kein Öl mehr. Also es gibt Transformationsprozesse, die einfach kommen müssen. Und im Food-Bereich ist es ähnlich. Wir werden nicht, es gibt Studien, weiß nicht, wie gut die sind, aber es gibt eine Studie, die sagt, wir haben noch 40 Ernten. Das klingt jetzt ein bisschen alarmistisch, aber ich glaube, die Tendenz dahinter ist schon richtig, dass die Art und Weise, wie wir heute in teilweise Mono- oder oftmals Monokulturen Lebensmittel herstellen, das können wir nicht noch 500 Jahre so machen. Es geht nicht, weil die Böden es nicht hergeben. Das heißt, wir haben, ich glaube, dass es eine Transformation geben wird, die hart sein wird. Schwierig. Und wenn wir in 100 Jahren zurückschauen, dann bin ich überzeugt, dass wir andere Produktionssysteme haben und eine andere Lebensmittelwelt.
Das, was Jörg hier als alarmistisch bezeichnet, ist leider ziemlich wahr. Stand heute sind 52% der Böden weltweit degradiert. Bodendegradation bezeichnet Böden, die so geschädigt sind, dass sie weder ökologische noch ökonomische Funktionen erfüllen oder nur stark vermindert erfüllen können. Wenn diese Prozentzahl weiterhin so ansteigt, dann sollen im Jahr 2050 bereits 95% aller Böden weltweit degradiert worden sein. Da spielt natürlich der Klimawandel eine große Rolle, aber eben auch Landwirtschaft, die nicht ökologisch ist. Übermäßige Nutzung und Bebauung der Böden, übermäßige Anwendung von Pestiziden und vor allem einseitiger Anbau sind hier die größten Faktoren. Das passiert auch hier in Deutschland. Auf vielen Feldern wird zum Beispiel ausschließlich seit Jahren Mais angebaut. Da leiden die Böden extrem. Und die Transformation, von der Jörg hier gesprochen hat, die ist notwendig, aber auch schmerzhaft.
Ich unterstelle es mal, dass Biolandwirtschaft das ist, wo wir ökologisch nicht hinwollen, ja, weil sie für Böden nachweislich besser ist und für Biodiversität. Da gibt es keine zwei Meinungen. Und jetzt haben wir die low-hanging fruits, sage ich mal, jetzt haben wir 5-10% haben wir umgestellt, da haben wir die Landwirte. Jetzt haben wir in Deutschland, aber weltweit haben wir eine Landwirtschaft, die faktisch komplett anders ist. Ja, die ist, wir nennen die, also die ist auf Basis von synthetischen Düngemitteln, Monokulturen, das ist einfach eine komplett andere Landwirtschaft, die wir als Gesellschaft offensichtlich so gewollt haben, weil wir auf den ersten Blick günstig Lebensmittel herstellen können. Das muss ja transformiert werden in eine andere Art von Landwirtschaft. Das sind Zehntausende von Landwirten und Landwirtinnen, die irgendwie was ändern müssen die nächsten Jahrzehnte. Und das tut weh. Erstens, wer geht hin und sagt denen, ihr habt lange Generationen alles falsch gemacht? Nein. Ja, die haben eh den schwersten Job, den wir beide uns gar nicht vorstellen können. Wer geht da hin? Wer geht zu den Menschen und sagt, wir haben uns jetzt eh 50 Jahre schlecht ernährt? Ja, wir wissen, dass so, also das sind, ich glaube schon, dass es echt nicht leicht wird. Bei der Energie ist es so gut, dann kaufen wir kein Öl mehr aus so, sondern produzieren vielleicht den Strom selber, das geht. Aber die Landwirtschaft ist ein Teil unserer Kultur, das ist ein Teil unseres Landes, unserer Gesellschaft, Zehntausende von Höfen. Das werden wir alles umstellen müssen. Sonst haben wir keine fruchtbaren Böden mehr. Und das, glaube ich, wird nicht so leicht. Und dann gibt es Preisthemen, dann wird es teurer. Ne? Dann muss Gesellschaft das eigentlich subventionieren. Woher kommt das Geld? Also ich glaube, das ist schon, wir haben da schon was vor uns.
Definitiv. Die Transformation wird nicht einfach. Und bei den Bauernprotesten haben wir gemerkt, wie da Existenzen dranhängen, für die Lage sowieso schon schwierig ist. Um den Wandel wirklich durchsetzen zu können, braucht es Rückenwind. Es braucht Commitment. Und es braucht alle auf der gleichen Seite. Denn um gute Produkte für eine gesündere Ernährung machen zu können, brauchen wir gesunde Böden. Brauchen wir regionale oder lokale Betriebe. Brauchen wir Menschen, die bereit sind, dafür einen angemessenen und fairen Preis zu zahlen. Aber denken wir wirklich an gesunde Böden, wenn wir im Supermarkt stehen und uns gesund ernähren wollen? Oder endet unser Bewusstsein schon bei den Zutaten oder der Nährwertliste? Eine Sache, die Jörg und dich, Josef, vereint, ist, mit welchem Enthusiasmus ihr euch in diese Themen stürzt. Es fällt mir selbst schon schwerer, positiv zu bleiben. Das haben wir mehrfach, glaube ich, jetzt festgestellt. Manchmal würde ich am liebsten wieder meine Augen so ein bisschen vor den ganzen Themen verschließen und einfach so einkaufen wie bisher. Aber so richtig zurückgehen kann ich jetzt auch nicht mehr. Ich möchte aber auch nicht frustriert sein. Josef, du willst ja wirklich was bewegen in der Lebensmittelindustrie und du sprühst voller Begeisterung. Woher kommt denn eigentlich dieser Optimismus?
Also, wir sind ja schon seit vielen, vielen Generationen auf diesem wunderschönen blauen Planeten und haben schon so viele Krisen gemeistert. Und wenn wir zusammenhalten als Gesellschaft, dann ist so viel möglich. Das ist einfach, wenn du dir mal überlegst, was wir als Gesellschaft schon erreicht haben. Das ist doch faszinierend. Und auch in welch kurzen Zeiträumen das geht. Und deswegen habe ich da größtes Vertrauen in uns, dass wir das schon hinkriegen. weil wir bis jetzt alles hinbekommen haben. Und wir haben so viel Wissen wie nie zuvor. Wir haben so viel Demokratie in der Verfügbarkeit von Wissen wie nie zuvor. Also jetzt hast du einfach viel mehr intelligente Menschen, die Zugriff auf die Informationen hatten, die vor 50 Jahren vielleicht noch keinen Zugriff darauf hatten, weil sie nicht in einem bestimmten Stand geboren oder in eine bestimmte Familie geboren wurden. Also von daher würde ich die Frage zurückziehen, warum so viele Menschen so pessimistisch sind. Ja? Bis jetzt sind wir zwar manchmal knapp, aber wir kommen doch da immer raus.
Ich greife das auf, denn ich bin ja hier der Pessimist. Ich würde da entgegenhalten sozusagen, möglicherweise gerade weil es um das Miteinander geht und wir gerade vielleicht ja in Zeiten leben, in der man besonders so diese Spaltung und die Unterschiede oft so merkt und ich nicht genau weiß, wie wir das denn schaffen, das zu überwinden.
Ja, wir hatten ja so eine Zeit schon mal, eine speziell in Deutschland, wo viel Hass da war und viel Spaltung da war. Und wenn du das aber nochmal genau anschaust, was da mit dem Rest der Welt passiert ist, dann hat diese Spaltung und der Hass, der aus Deutschland kam, den Rest der Welt näher zusammengebracht und hat dabei geholfen, Spannungen, die dann später wieder kamen, zu überwinden, weil das eine wichtige Mission war. Also kannst du auf einem Mikrokosmos recht haben, aber mit einer Makroperspektive auf die Spaltung schauend, glaube ich, dass wir als Zivilisation im Gesamten dann uns schon zusammenreißen werden. Und außerdem kann es ja auch mit dir und mit mir und mit jedem, der uns zuhört, beginnen. Wenn wir einfach ein bisschen Fuß vom Gas nehmen. Und der Jürg hat es so schön formuliert, dass er am Anfang auch so ein Absolutist war und dann den Pragmatismus entdeckt hat. Und es geht nicht, wenn wir die Menschen nicht mitnehmen. Ja. Und wenn wir uns mehr auf das Ziel konzentrieren, das wir verfolgen und weniger auf das Recht haben, dann lösen sich so viele gordische Knoten. Also das ist Appell von uns Optimisten rausgeschickt in den Äther. Fuß vom Gas in der Tonalität und die Leute mitnehmen und es werden sich so viele Probleme lösen.
Jürgs Vision von der Zukunft sieht übrigens folgendermaßen aus.
So, in meiner perfekten Welt hätten wir einfach eine weltweite Ökolandwirtschaft, wo wir verstanden haben, dass unser Kapital Bodengesundheit ist und Bodenfruchtbarkeit, weil wir dann ewig uns ernähren können. Das wäre das Produktionssystem, was es gibt. Dazu gibt es nachhaltige Fischerei. Ja, nur noch nachhaltige. Da bin ich 100% sicher, dass das kommen wird, weil in der Fischerei ist es ja noch deutlicher wie woanders. Wenn ich mehr fische als nachwächst, habe ich keine wirtschaftliche Grundlage mehr. Also da wird es definitiv kommen. Da haben wir halt noch riesen Intransparenzen und ungeregelte Räume. Das wird auch kommen. Und dass ich dann eine Transparenz habe, dass Menschen in 50 Jahren wirklich, wenn sie ein Produkt kaufen im Supermarkt, ja, Supermärkte wird es, glaube ich, immer geben, dass sie dann hinten drauf eben auch sehen, woher die Produkte kommen, die sie kaufen. Ja. Und heute ist ja die Transparenz auch im Bio-Bereich, das steht ja oft hinten drauf, Herkunft, EU-Bio, EU und Nicht-EU. Also schräg, schräg. Das ist dann meines Wissens Welt. Ja, also kommt nicht vom Mars. Und da das sind eigentlich die drei Dinge, an die wir auch glauben. Das ist Ende der Transformation und der Weg dahin wird spannend.
Sag mal, wenn du jetzt dem Jürg zuhörst, ja, das ist doch alles erreichbar.
Das klingt machbar.
Ja, und das ist auch transformativ erreichbar. Was ich damit meine, ist Stück für Stück. Na, also wenn du weltweit Ökolandwirtschaft haben willst, dann kannst du das Hof für Hof machen. Ja, du musst ja nicht alles sofort konvertieren. Kannst du Stück für Stück machen. Die Transparenz kannst du auch Stück für Stück machen. Und von daher, ich finde das nicht nur total sympathisch und wichtig, sondern auch unglaublich pragmatisch, wie er das beschreibt. Und deswegen bin ich so ein Optimist, ja, weil du musst ja hier irgendwie nicht die kalte Fusion erfinden, ja? Sondern du musst halt dich auf eine Reise begeben. Geht doch, oder? Jetzt komm, schmeiß deinen Pessimismus rein. Ja?
Ich habe nichts Pessimistisches zu sagen. Denn ja, die Transformation wird verschiedene Schritte haben, auch kleinere Schritte. Und wir sind alle dabei gefordert, wir als Konsumentinnen und Konsumenten, die Industrie, der Handel, die Landwirtschaft. Wir alle werden auf etwas verzichten müssen, in einem gewissen Grad. Aber wir werden auf etwas verzichten müssen, um dafür etwas viel Größeres bekommen zu können. Zum Abschluss möchte ich nochmal zurückkommen auf Matthias Föhrl. Ihn haben wir ja schon mehrfach gehört und wir haben auch schon diesen Beitrag schon mal gehört. Er ist jetzt nochmal ein bisschen ausführlicher und länger, dass wir mal wirklich sozusagen seine Wünsche und Arbeitsaufträge für die Lebensmittelwelt hören können.
Zwei, drei Punkte, was man herausheben muss. Einmal habe ich als Endkonsument in der Hand. Ein Drittel der gesamten produzierten Lebensmittel werden global immer noch weggeschmissen und vernichtet. Das heißt, das ist ein enormer Wert und jeder für sich kann sich daheim durch geeignetes Einkaufen einfach da seinen Teil dazu beitragen, dass man einfach mit der Lebensmittelverschwendung aufhört. Also XXL Wiener Würstchen, die subventioniert sind und ich aber als Zwei-Personen-Haushalt das gar nicht benötigen würde, aber weil es im Angebot ist, nehme ich mit. Wenn ich mich da einmal hinterfrage, braucht es das oder braucht es das nicht, dann habe ich schon viel getan. Das Zweite ist, der Endverbraucher wird es allein nicht lösen, weil er überfordert auch ist. Die Politik muss in die Pflicht genommen werden und muss ihre Aufgaben machen. Ein Anregungssystem für die Landwirtschaft geschaffen sein, nicht Subventionen für Fläche zu bekommen, sondern Subventionen für guten Anbau, für zukunftsträchtigen Anbau. Also wir müssen davon wegkommen. Es gibt ja die Aussage, wir haben noch 60 Ernten, dann ist Schluss. Und da müssen wir hinarbeiten, dass es anders wird. Lediglich 0,4% Humuszuwachs pro Jahr wäre erforderlich, um die ganzen Emissionen einzustampfen. Und Politik, muss man noch dazu sagen, es müsste eigentlich untersagt werden. Also es muss transparent gemacht werden, wie Entscheidungen getroffen werden. Das heißt, wer sitzt dann in dem Gremium, die über Nitrat und Sonstiges entscheiden? Und der muss dann auch wirklich benannt werden. Also es muss der Öffentlichkeit dargelegt werden, wer für was Entscheidungen trägt. Und dann sieht man auch dann relativ die Motivation. Also sind Düngemittelvertreter damit in dem Netzwerk mit drin? Wer ist vom Bauernverband mit drin? Mit den Leuten reden. Die Politik muss sich mehr mit der ganzen Materie beschäftigen.
Erfordert Transparenz auch bei den politischen Entscheidungen und Anregungssysteme für die Landwirtschaft. Ersteres sorgt für mehr Fairness, für einen besseren Diskurs und mehr Vertrauen. Zweiteres könnte so eingerichtet werden, dass die Landwirte, die Anfang des Jahres auf die Straßen gegangen sind, wieder eine neue Perspektive bekommen. Ein Ausstieg aus dem Hamsterrad, das ihnen die Existenz kosten könnte. Josef, wie siehst du das denn, was Matthias hier beschreibt? Ist das für dich sozusagen ein Punkteplan, wo du deine Unterschrift drunter setzen würdest?
Du total, und auch ein Punkteplan, der machbar ist. Also ähnlich wie beim Jörg, einen ganz klaren Fahrplan, wie man relativ schnell eine signifikante Kehrtwende einleiten kann. Und was mich überrascht, wenn ich das so reinwerfen darf, beschäftige mich ja auch sehr intensiv mit der Reise weg von den fossilen Brennstoffen, mit einem Unternehmen, das wir an die Börse führen durften. Und obwohl das Brett der Ernährungswende so ein dickes ist, gehe ich jetzt hier zum Ende der fünften Episode mit einem ganz überraschenden Gefühl raus, weil es so klar ist, was wir machen müssen. Und im Gegensatz zur Energietransformation, das mit ganz, ganz vielen kleinen Babyschritten geht. Also du brauchst jetzt nicht ein komplettes Renovierungsarbeit unseres Energietransportnetzes als Beispiel. Das ist alles nicht so kompliziert, das ist so wenig Physik, das ist so mit so viel Pragmatismus zu erreichen, Stückchen für Stückchen. Ja? Also von daher bin ich auf der Seite begeistert und auf der anderen Seite auch wesentlich entschlossener, die Politik da mehr in die Pflicht zu nehmen, weil das so evident ist, dass da nicht nur nicht entschieden wurde, sondern dass das, was entschieden wurde, vor vielen, vielen Jahren nicht richtig war. und dass da was verändert werden muss. Also wir gehen hier raus mit einem Plan. Das ist super cool, oder?
Ich glaube, diesen Plan, den können wir noch mal richtig ausformulieren. Und jetzt haben wir ja sehr viel Wissen angesammelt über die Lebensmittelindustrie. Nächste Folge ist unsere letzte Folge. Und ich glaube, jetzt können wir noch mal mit diesem neuen Wissen auf alles blicken und eine Bilanz ziehen. Einen Plan entwerfen, wie wir weitermachen könnten. Und was vielleicht die Rolle von NutriUnited ja auch sein könnte für dich konkret. Ich bin auf jeden Fall da sehr gespannt draus, was wir draus machen bei der nächsten Folge. Und freue mich extrem darauf, dich dann wiederzusehen. Ich sage auf jeden Fall jetzt schon mal vielen Dank an René Dobner und Leon Mann, Donja Amer, Jürg Knoll und Matthias Fürl für die ganzen Insights. Und natürlich auch dir, Josef. Ich kann es auch kaum erwarten, nochmal deinen Recap für diese Folge zu hören. Was nimmst du mit aus der Folge?
Ich spüre hier eine totale Bromance zwischen uns beiden. Aber pass mal auf, du, bevor du hier so schnell da den Deckel drauf machst. Mhm. Ja, bist du ein bisschen positiver?
Ich bin auf jeden Fall positiver. Mhm.
Ich hab's dir gesagt. Ja, das geht. Let's do it. Also, ciao, ciao. Oh, nee. LinkedIn.
Was? Recap, LinkedIn, Recap. Alles.
Ach, alles wie.
Ja, der Deckel ist viel zu früh drauf.
Ah, nee. Also, Recap. Habe ich ja schon immer reingeschmissen. Recap. Ja, also, totaler Plan ist da. Ja. Schritt für Schritt und Gesellschaft mitnehmen. Ja. Das ist so klar, was wir da machen müssen. Jetzt haben wir natürlich logischerweise Selection Bias. Mhm. Wir haben auch Leute ausgewählt, die konstruktiv ihren Beitrag leisten wollen. Aber davon gibt es so viele und so viele, die sich zusammenschließen wollen, die in Partnerschaften arbeiten wollen, die das ohne Ego machen. Ja. Das ist... Ich muss ja aufpassen, dass ich hier nicht überschwänglich werde. Aber es ist wirklich, wir haben ja schon so ein bisschen drüber gesprochen, Chris, was der Podcast mit uns beiden macht. Ja? Mhm. Und das ändert sich schon in mir sehr, sehr viel. Also die Art und Weise, wie ich mich in der Zukunft ernähren werde, wird vom bewusst auf noch bewusster umschwenken. Das kann ich fest für mich mitnehmen. Aber die Ambition und der Antrieb und die Wahrscheinlichkeit, was zu erreichen, die ist so hoffnungsvoller in mir, weil so viele Leute uns mit Impulsen beschenken, wie ein Weg aussehen kann. Und das sind immer dieselben Impulse. Ja, das ist, du fragst so viele Leute, was sollen wir tun? Und die sagen alle dasselbe. Und das mathematisch gesehen erzeugt wahrscheinlich eine relativ große Wahrscheinlichkeit, dass die im Gegensatz zu uns beiden wissen, wovon sie reden. Und da kann ich so viel mitnehmen. Also es ist wirklich, also ich bin begeistert.
Ja, und wenn ich jetzt darüber nachdenke, was der Podcast mit mir macht, wir machen, also dieser Podcast, da steht ja eine Recherche dahinter. Und ich dachte, dass diese Recherche wirklich schon viel angestoßen hat, bei mir persönlich. Das war wirklich mein Empfinden. Aber ich merke, dass das jetzt nochmal auf ein ganz anderes Level geht, wenn wir darüber sprechen. Und würde daher jedem zu Hause auch nochmal definitiv ganz arg ans Herzen legen, nicht nur das jetzt hier zu hören, sondern auch das in die Welt rauszutragen und darüber zu sprechen. Weil je mehr man selber darüber redet, kommt man nochmal plötzlich auf ganz andere Gedanken, die wir, man hat es vielleicht ja auch gemerkt, gar nicht vielleicht mal unbedingt im Skript am Anfang stehen hatten, sondern wir haben links und rechts irgendwelche Abbiegungen genommen. Und diese Abbiegungen fand ich extrem bereichernd. Dementsprechend redet darüber, sprecht über diese Themen. Jeder Mensch hat dazu Meinungen. Und ich glaube, man kann da nochmal sehr viel für sich mitnehmen und diesen Stein auch damit ins Rollen bringen. Eine Möglichkeit ist bei Josef auf dem LinkedIn-Profil. Denn dort wollen wir natürlich wieder in die Diskussion gehen, bei Josef Brunner auf LinkedIn. Gerade jetzt auch bei diesen Themen, wo wir jetzt langsam landen in diesem Podcast, auch interessieren die Meinung von den Leuten, was sie noch beizutragen haben, was es noch alles für verschiedene Aspekte geben kann, die wir bisher noch gar nicht beachtet haben. Also bringt euch da wirklich gerne ein. Ich freue mich da sehr drauf. Außerdem weise ich natürlich immer wieder gerne hin, dass wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann empfehlt den auch. Denn wenn ihr vielleicht in den Gesprächen merkt mit anderen Menschen, Moment mal, die Leute bräuchten vielleicht noch ein bisschen mehr Hintergrundinfos, dann könnte ja dieser Podcast ganz gut geeignet sein, wenn es denn auch bei euch geholfen hat. Schickt den Podcast gerne weiter an Leute, die den hören sollten, weil sie entweder in der Industrie arbeiten oder Interesse daran haben und vergebt natürlich gerne 5 Sterne. Das hilft uns enorm bei der Sichtbarkeit. Und abonniert den Podcast, das hilft uns auch sehr. Und ansonsten würde ich nur noch sagen, schaut in die Shownotes, geschmacksfragen.com, alle Infos zum Podcast. Und vielen Dank dir, Josef.
Danke dir, Chris.
Dass du die Reise mit mir jetzt gen Ende bringst. Ah, nächste Folge, die
letzte Folge. Ich werde wehmütig. Es geht zu Ende.
Ich freue mich sehr drauf und wir hören uns dann.
Ja, danke. Ciao.
Tschüss.
Geschmacksfragen ist eine Produktion von Podstars bei OMR in Kooperation mit Lutri United. Autor und Host Chris Su. Co-Host Josef Brunner. Projektmanagement Joyce van der Werf und Julia Hüter. Konzept Chris Su, Sarah Gerdes, Michelle Hense, Sophia Steinhuber und Tim Sohr. Content Management Lisa Schmidt und Tim Sohr. Aufnahmen, Produktion und Soundkonzept Lilly Hun, Chris Su und Selvi Carus. Jingle Chris Su. Marketing Greta Kastner und Hanna Gilwald. Executive Producer Carina Wanner. Und natürlich vielen Dank an all unsere Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner. Wenn euch Geschmacksfragen gefallen hat und ihr keine Folge mehr verpassen wollt, freuen wir uns, wenn ihr den Podcast abonniert, bewertet und weiterempfehlt, sowie auf dem LinkedIn-Profil von Josef Brunner und Nutri United mitdiskutiert. Neue Folgen gibt es montags und donnerstags überall da, wo es Podcasts gibt.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.